Thomas, kleine Regierungserklärung.
Alles in der Spur soweit.
Danke.
Oder?
Ja,
reicht.
Top.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Auch heute wollen wir euch natürlich zuerst mit ganz frischen Eindrücken rund um das DFB-Team und besonders natürlich rund um das gestrige Spiel versorgen und darüber sprechen. Später gibt es dann wie in der letzten Folge natürlich auch noch ausführliche Infos rund um den FC Bayern. Wenn ich von wir rede, dann kann ich damit ja eigentlich niemand anderen meinen als meine bessere Hälfte, unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen, und das mit der besseren Hälfte würde ich jetzt mal anzweifeln. Aber naja, lassen wir mal so stehen.
Zumindest eine Hälfte, sagen wir mal so. Dieses Podcast, wer die bessere ist, das können da draußen gerne alle entscheiden. Kumbi, Deutschland steht nach 2 Gruppenspielen mit 6 Punkten bereits sicher im Achtelfinale. Gegen die Schweiz jetzt am Sonntag geht es ausschließlich nur noch um den Gruppensieg. Du bist ja hautnah dran an der Mannschaft, auch in den Stadien für uns vor Ort, auch gestern im Stadion dabei gewesen. Wie real sind denn jetzt die Hoffnungen auf ein Sommermärchen 2.0?
Also ich habe gestern Nacht noch einen Kommentar geschrieben und habe geschrieben, dass die DFB-Elf jetzt Top-Favorit ist. Das ist natürlich arg mutig, weil viele Mannschaften haben ja noch gar nicht zweimal gespielt. Aber wenn man so alle Komponenten zusammennimmt, die ich so erlebe und die ich so sehe, auch gestern in Stuttgart tagsüber, da ist viel, viel Euphorie da. Die Mannschaft macht mir einen richtig guten, gefestigten Eindruck. Ich habe es schon mal gesagt, da sind Freunde unterwegs teilweise, richtig gute Kumpel, die da gemeinsam Fußball spielen. Das sind alles so Zutaten, die für einen Titel reichen können. Jetzt muss man es halt bestätigen. 2 Spiele in der Vorrunde sind jetzt noch nicht eine Titelgarantie, aber es ist auf alle Fälle ein guter Weg. Und du weißt ja, die zweiten Spiele haben Deutschland immer wieder mal wehgetan.
Ich wollte gerade sagen, also die letzten Turniere, gut, da gab es auch schon Probleme in den ersten Spielen, aber selbst in den erfolgreichen Jahren, es wurde jetzt ja viel vor dem Spiel gegen Ungarn daran erinnert, ne, an Serbien 2010 und Ghana 2014 bei den WMs zum Beispiel, wo man sich auch sehr schwer getan hat im zweiten Spiel. Deswegen, du hast es gesagt, noch keine Titelgarantie und trotzdem natürlich schon irgendwie eine super Stimmungslage im Team und auch im Land allgemein merkt man, dass ja die Euphorie riesig ist. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal alles ganz in Ruhe rund um das Spiel gestern und noch einen kleinen Ausblick auf das Turnier geben und das alles besprechen in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, viel besser, Kumbi, hätte das DFB-Team ja gar nicht ins Turnier starten können. Wir haben jetzt ja letzte Woche unsere Aufnahme noch vor dem ersten Gruppenspiel gehabt. Wollen jetzt nicht mehr die ganze Zeit über Schottland reden, dafür ist das zu weit weg und Ungarn viel zu präsent. Und trotzdem nach diesem furiosen 5:1 Auftaktsieg gab es dann gestern einen sehr, sehr hart umkämpften Sieg, aber trotzdem total verdient. Eine super Leistung wieder gegen eine ungarische Mannschaft, die deutlich besser war als die Schotten. Und trotzdem macht das vielleicht das deutsche Team aktuell so stark, dass du gegen ein schottisches Team die überrennen kannst und trotzdem gegen hart kämpfende Ungarn auch leiden kannst in so Phasen und trotzdem gewinnst?
Ja, es war so ein bisschen wie bei Super Mario oder bei anderen Rollenspielen. die Level werden natürlich schwerer und haben verschiedene Herausforderungen. Einmal bist du in der Wasserwelt unterwegs und einmal rennst du durch den Keller, wo die Goombas auf dich warten oder die grünen Schildkrötenpanzer, und zum Schluss kommt der Bowser. Also so funktioniert ein Turnier. Und du hast, dadurch, dass du ein großes Turnier hast mit 24 Mannschaften, hast du natürlich auch verschiedene Herausforderungen. Also bei der Weltmeisterschaft ist es ja teilweise noch krasser, dass du in der Vorrunde auf ein gutes europäisches Team triffst und auf ein diszipliniertes asiatisches Team und dann plötzlich auf ein frei aufspielendes afrikanisches Team. Also Turniere, das ist halt kein Bundesliga-Alltag, wo du jede Mannschaft kennst, sondern du musst dich immer wieder neu vorbereiten. Und dass sie da gegen Ungarn bestanden haben, schon souverän. Also es gab natürlich ein paar wackelige Phasen, aber nie so, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, was geht da auf dem Platz ab? Also so wie es Thomas Müller in dem kleinen Schnipsel am Anfang der Sendung oder dieses Podcasts gesagt hat, alles in der Spur.
Für alle da draußen, die sich vielleicht manchmal fragen, wie verbringt Stefan Kumberger eigentlich seine freie Zeit bei den Turnieren, wenn es überhaupt freie Zeit gibt, Super Mario könnte da vielleicht eine Lösung sein. Also wie du das jetzt gerade aufgezählt hast, bist du ja wirklich noch tief im Game drin sozusagen.
Ich bin Familienvater und habe für solche Dinge leider keine Zeit mehr, aber meine Kindheit war geprägt davon, von dem her, das behält man sich.
Sehr gut. Du hast es eben angesprochen, gestern nach dem Spiel fand ich eigentlich ganz interessant, auch haben nämlich der Bundestrainer und auch einige Nationalspieler eine ähnliche Kerbe, sogar noch ein bisschen darüber hinaus gesprochen, dass sie gesagt haben, hey, so ein Spiel wie gestern, ne? Also diese Widerstandsfähigkeit, dieses auch gegen sich einen ganz anderen Gegner schnell einstellen können innerhalb von wenigen Tagen, wie du es eben gesagt hast, nachdem die Schotten ja ganz anders aufgetreten sind. Sowas hätte man wahrscheinlich, so ein Spiel gestern im November, noch nicht gewonnen. Wie siehst du das? Also denkst du das auch, dass das so entscheidend ist, dass dieses Team vom November bis jetzt eine ganz andere Art von Widerstandsfähigkeit an den Tag legt?
Ja, auf jeden Fall. Klar, wir erleben natürlich schon ein paar Sondereffekte derzeit. Also der Faktor Heim-EM ist ein riesiger Faktor. Dann hast du die Tatsache, dass du jeden Tag aufeinander sitzt und jeden Tag trainieren kannst, jeden Tag dich taktisch einstellen kannst, dass du eigentlich wie ein Vereinsteam arbeitest derzeit. Hast den Herzogenaurach auch perfekte Voraussetzungen, kann man gar nicht anders sagen. Also die Jungs, die purzeln zweimal aus dem Bett und stehen schon auf dem Trainingsplatz. du kannst eben konzentrierter arbeiten. Es ist nicht so eine 10-tägige Länderspielpause, wo du 2 Spiele hast und 4-mal trainierst, sondern da kannst du Dinge einüben und das merkt man schon. Und deswegen kommt auch diese Widerstandsfähigkeit, also, denke ich mal. Also so ist zumindest mein Eindruck aus dem Ungarn-Spiel.
Wie hast du denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen präziser auf das Spiel gestern schauen wollen, du warst im Stadion dabei in Stuttgart, wie hast du das Spiel gesehen? Also es war ja schon nach 14 Sekunden so der erste kleine Schreckmoment, ne, wo Kimmich da nicht ganz an den Ball kommt und plötzlich Neuer ja in neuer Manier sozusagen gegen Solloy retten muss. Allgemein die Ungarn in der ersten Hälfte mit einigen gefährlichen Aktionen und trotzdem hatte man das Gefühl, das deutsche Team kam spätestens nach dem 1-0, das so ein bisschen Brustlöser war, immer besser ins Spiel. Wie hast du es live vor Ort gesehen?
Ja, lichterloh hat es nie gebrannt, das muss man schon so feststellen. Also es war natürlich eine ja, besondere Atmosphäre, die Hymne wurde gestern sehr laut mitgesungen, du hattest die Choreo, du hattest wahnsinnig motivierte ungarische Fans, die da auch eine tolle Stimmung gemacht haben. Also das musst du erstmal aushalten, diesen Druck da vor eigenem Publikum und mit einem starken Gegner. Aber ich habe das ganze Spiel über jetzt keine 5 Minuten am Stück gesehen, wo man das Gefühl hatte, die deutsche Mannschaft schwimmt jetzt oder jetzt fällt dann gleich der Treffer für Ungarn, sondern es waren mehr so Halbchancen, es waren immer wieder Sprints aufs Tor. Also die Deutschen haben ja wahnsinnig hoch verteidigt. Ja. Also auch wenn sie im Angriff waren, eine völlige Überlagerung in die gegnerische Hälfte. Also da waren ja Tah und Rüdiger teilweise ja 35 Meter vom gegnerischen Tor. Und wenn es dann zum Konter kam oder so Konterversuch, dann war Tah dann auch wieder immer zur Stelle. Also der ist in Sachen Sprints gestern überhaupt nicht bezwungen worden. Also das war schon beeindruckend, dass hinten so gar nichts angebrannt ist. Ein paar Wackler waren drin, aber nie wackelige Phasen.
Und ganz zur Not, falls mal Antonio Rüdiger und Jonathan Tah, die beide wieder auch meiner Meinung nach ein wirklich sehr starkes Spiel gemacht haben, nicht mehr eingreifen konnten, dann war Manuel Neuer zur Stelle. Er war ja gegen Schottland, musste er eigentlich noch, ja, beim Gegentor kann er nichts machen und das war eigentlich der einzige Schuss, oder das war der einzige Schuss, der am Ende auf sein Tor gefallen ist. Ansonsten war er wirklich beschäftigungslos und jetzt gegen Ungarn musste er schon 2-3 Mal hin und hat super gehalten. Jetzt war die ganze Zeit diese Diskussion um ihn herum, die dürfte sich ja mit gestern eigentlich auch erledigt haben, oder?
Naja, also es ist schon so, die Reaktionen, also den Freistoß, den er da rausgekratzt hat in der 26. Minute, da gibt es Leute, die sagen, das war Weltklasse. Ich habe geschrieben, glänzend. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, wieso faustet der denn nicht einfach zur Seite weg? Dann bringt er sich beim Nachschuss auch nicht in die Probleme. Dann gibt es Kritiker, die sagen, ja, und kurz vor Schluss hat er den Ball auch nochmal fallen lassen. Also es bleibt ambivalent rund um Manuel Neuer. Aber
gut, da gibt es auch Menschen, die ihm sagen würden, da wurde er gefoult vielleicht auch, ne? Bei der Szene kurz vor Schluss. Also es ist eine Auslegungssache natürlich.
Das Thema, was ein Foul ist und was nicht, das ist gestern rauf und runter diskutiert worden, nach der Szene von Ilkay Gündoğan gegen Willi Orban. Da war Willi Orban bei uns am Mikrofon richtig bedient und hat gesagt, ich lasse mich doch nicht einfach so fallen, ich bin ja am Ball. Also ich habe die Hüfte reinbekommen und Dominik Soboschlei hat auch gesagt, also der Willi ist ein 85 oder 90 Kilo Mensch, der lässt sich nicht einfach so fallen im eigenen Strafraum. Niklas Füllkrug hat da dagegen gehalten, hat sogar in der Mixzone ein Foto ausgepackt auf seinem Handy, wo er geschubst wird im gegnerischen Strafraum und sagt, hier, das hier ist auch kein Foul. Also kommt mir bitte nicht so. Aber also die Definition von Foul ist gestern rauf und runter diskutiert worden. Ich finde, Manuel Neuer ist noch nicht auf dem Niveau, auf dem er sein könnte. Mhm. Vielleicht sind wir auch einfach zu früh im Turnier. Aber er gibt zurzeit keinen Anlass, großartige Diskussionen um ihn zu führen. Aber Diskussionen werden natürlich geführt, weil wir haben 84 Millionen Bundestrainer und da sind natürlich auch einige dabei, auch bei uns in der Sport1-Redaktion, die sagen, boah, den Neuer würde ich nicht mehr reinstellen. Aber zu null gespielt, gibt es eigentlich keine Argumente, ihn rauszunehmen. Von dem her, ich weiß gar nicht, welche Note ich ihm gestern gegeben habe. Eine 2, glaube ich.
Wie gesagt, ich fand besonders diese Handlungsschnelligkeit auch in dieser ersten Aktion nach 14 Sekunden, weil ich sag mal, da hat es lichterloh gebrannt. Das haben tatsächlich in der Zeitlupe nochmal, hat man erst gesehen, wie das Soller sogar noch kurz an den Ball kommt, bevor Neuer ihn weghaut. Das war in Real Life sozusagen, dachte man, okay, komm, der kam rechtzeitig raus, hat den Ball weggeschossen. Und ich fand, sind so wichtige Momente. Klar kann man sich drüber streiten, ob er bei der anderen, bei dem Freistoß den Ball wegfausten kann oder ob er den anders klären kann, um Pfosten lenken kann, all das. Du hast es aber eben angesprochen, am Ende steht die Null und er hat dazu beigetragen und dementsprechend hat er die meisten Argumente auf seiner Seite.
Ja, aber zum Thema Wahrnehmung nochmal. Es gab ja dann auch die Szene, als die Ungarn getroffen haben, was aber nicht gegeben wurde wegen Abseits.
Ja.
Da hätte ich gesagt, okay, Manuel Neuer, warum patschst du den so seltsam nach vorne? Mhm. Klar war es ein schwerer Ball, aber den hätte er noch deutlicher an die Seite lenken können. Mhm. Stattdessen hat er ihm dem Ungarn so quasi vor die Füße gepatscht. Also ich hatte mal ein Interview mit Jörg Stiel. Der war ja mal Schweizer Nationaltorhüter, ein Vertrauter von Jan Sommer und war Profi in Gladbach in den 90ern. Der war oder ist da immer sehr, sehr, sehr ganz vorsichtig, wenn sich Menschen zu Torhütern äußern, die nie im Tor standen.
Mhm.
Also seitdem er so ein paar Dinge erklärt hat, halte ich mich da bei der Bewertung von Torhütern auch immer ein bisschen zurück, weil es ist einfach ein besonderer Job und da passieren teilweise Dinge, die wir so gar nicht sehen. Aber wie gesagt, Deutschland hat zu null gespielt, im Tor steht Manuel Neuer, also es gibt derzeit keinen Grund, große Diskussionen zu führen.
Dann lass uns doch vielleicht über das andere diskussionsmäßige Thema, was du eben schon angerissen hast, nochmal ganz kurz.
Tut mir jetzt leid, dass ich dir das Thema hier so kaputt klopfe.
Nein, ich finde das ist alles in Ordnung. Also ich finde das ja tatsächlich sehr spannend, weil Manuel Neuer hat ja unter anderem auch unter der Woche eine Pressekonferenz gegeben, wo ich seine Antwort auch sehr interessant fand, auf nämlich genau die Frage, da ging es nämlich um Statistiken, ne, und was jetzt wieder, wie er gehalten hat und wen er alles einholen kann mit seinen EM-Spielen und das auf eine Stufe mit Gigi Buffon, mit seinem Vorbild von früher kommt, wo er gesagt hat, diese ganzen Statistiken sind eigentlich als Tor für ein Torwartspiel total irrelevant. Wie viele Schüsse hat er gehalten oder wie viele Flanken hat er weggefaustet? Am Ende ist es entscheidend für ihn, wie die Bilder aussehen. Also wie er sich bewegt hat. Ne? Oder genau wie du es eben gesagt hast, diese Wahrnehmung, dieses, hey, wir alle reden jetzt gar nicht mehr über dieses Abseitstor, weil, ja, war ja Abseits, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber dass du sagst, hey, aber im Stadion ist es schon so wahrgenommen worden, den kannst du ganz anders wegfausten sozusagen oder ganz anders wegpatschen, dann ist das hier überhaupt gar keine gefährliche Situation. Und das fand ich schon interessant, dass es halt immer wieder zwei Aspekte in diesem Torwartspiel gibt. Und es gab jetzt bestimmt gestern einige, die gesagt haben, hey, wie geil er den von Joboschlei aus dem Winkel da rauskratzt, den Freistoß und super, wie er danach mit dem Fuß den abwehrt. Aber halt auch die Betrachtungsweise, wie du sie eben gesagt hast, warum faustet er den nicht einfach weg? Also ich finde es schon sehr, sehr interessant, diese Personalie tatsächlich.
Ja, weil klar, also wenn einer der besten Torhüter der Geschichte plötzlich menschlich wirkt auf viele, dann ist es natürlich ein interessantes Thema und dann kann man das auch rauf und runter diskutieren. Ich warne nur davor, jetzt da so zu tun, als wäre Manuel Neuer ein kompletter, wie sagt man, Eierfänger oder
ich wollte gerade sagen, also
es ist schon klar, viele Bälle fängt er nicht mehr mit der Kappe, so wie früher, weil es ist nun mal so, dass er ein gewisses Fußballeralter hat. Aber das ist alles noch im Rahmen und er ist immer noch einer der Top-Torhüter dieser Welt. Also das ist schon eine Luxusdiskussion, die wir führen.
Ja.
Was ich bei Manuel Neuer, weil du die Pressekonferenz angesprochen hast, was ich ein bisschen schade finde, ich habe den Eindruck, seit seiner Rückkehr nach dem Skiunfall ist er in Interviews ein bisschen, weiß nicht so, er steht so auf einem gewissen Sockel und macht so den Eindruck, er hätte mit dem ganzen Geschäft nichts mehr zu tun, antwortet auf Fragen auch nicht mehr so humorvoll oder locker wie früher. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, er wittert überall Verschwörung und hinterfragt, also irgendwie bei jeder Frage hat man den Eindruck, er denkt sich, was soll denn das jetzt? Also er ist natürlich schon eine lebende Legende und er steht auf einem gewissen Sockel und das spürt man zurzeit schon. Also ich habe es dir gesagt, in Madrid, da weiß nicht, da hätte er doch auch irgendwie sagen können, tut mir leid, der Fehler war Wahnsinn und da habe ich mich bei der Mannschaft entschuldigt, aber solche Gedanken kommen ihnen derzeit gar nicht. Und ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die haben auch irgendwie eine gewisse Wesensveränderung bei Manuel Neuer da wahrgenommen. Vielleicht, ja, vielleicht überbewerten wir das Ganze, aber irgendwie so die Lockerheit hat er verloren, weil er natürlich, glaube ich, auch merkt, die kritischen Stimmen werden lauter und er muss sich jetzt ein bisschen wehren.
Glaubst du, es hat damit zu tun? Also ist jetzt gar nicht so lange vorgesehen gewesen, dass wir überhaupt über Manuel Neuer reden, aber ich finde den Part tatsächlich sehr interessant. Ich habe die Pressekonferenz ja auch verfolgt und jetzt noch so im Ohr sozusagen, wo es ja gar nicht mehr krass um ihn ging, sondern eine Frage kurz vor Schluss, wo er sozusagen seine alte Heimat Gelsenkirchen so ein bisschen verteidigen sollte, ne? Nachdem ja englische Reporter darüber sehr schlecht gesprochen haben, nachdem die englische Nationalmannschaft da jetzt das erste Gruppenspiel absolviert hat. Und er einfach nur gefragt wird, hey Manuel, kannst du vielleicht nochmal irgendwie die Lanze brechen für Gelsenkirchen und sagen, was eigentlich so schön daran ist? Also eine Frage, die ja mit dem rein Sportlichen gar nichts zu tun hat. Und da hat er gefühlt eigentlich gar nicht drauf geantwortet. Er hat, glaube ich, nur gesagt, ja, ich glaube, an dem Tag hat es auch geregnet. Im Regen sieht jede Stadt ein bisschen blöd aus. Und das sofort so abgewischt, wo ich so dachte, hey, das wäre doch vielleicht mal eine Frage, da fragt dich ja einer gerade nicht, ja, meine Güte, wie siehst du die Diskussion um dich herum oder was macht das Alter gerade mit dir? Sondern wirklich so ein bisschen was Außersportliches.
Ja, da hätte er Kante zeigen können.
Genau.
Da hätte er sagen können, Gelsenkirchen ist einer der erfolgreichsten Fußballstandorte Deutschlands. Nirgendwo kommen so viele Nationalspieler her wie aus Gelsenkirchen. Es ist eine Arbeiterstadt, die ihre beste Zeit den Anschein nach hinter sich hat. Aber ich bin da groß geworden, ich liebe die Stadt. Und
ja,
meine Stadt wird hier nicht unsachlich kritisiert.
Genau, also weißt du, sowas...
Weil, und das muss ich jetzt mal persönlich sagen, ich war schon ein paar Mal in Gelsenkirchen. Ich liebe Städte, die eine Identität haben. Und wo man sofort merkt, jetzt bin ich im Ruhrpott oder jetzt bin ich in Gelsenkirchen.
Mhm.
Und das hat die Stadt auf alle Fälle. Sowas hätte Manuel Neuer auch sagen können. Ich meine, der kommt aus Gelsenkirchen-Buer. Keiner kennt Gelsenkirchen wahrscheinlich so gut wie Manuel Neuer, auch wenn er natürlich jetzt ein bisschen Abstand gewonnen hat durch seine Zeit beim FC Bayern, aber da hätte ich mir schon ein bisschen was Gehaltvolleres gewünscht.
Aber denk, also nochmal zu dem Kern des Ganzen, glaubst du, es hat damit zu tun, dass er hat ja wirklich eine Karriere gehabt, die über fast 15 Jahre so makellos war, dass es auch immer wieder einfach unglaublich wenig gab um ihn herum, also Diskussionen rund um seine Leistung und all das. Das war natürlich jetzt mit diesem schweren Unfall danach eine besondere Situation, wo keiner wusste, wie kommt er zurück, kommt er überhaupt jemals wieder zurück. Dann hat er jetzt im Saisonfinale ja vielleicht ein paar Patzer mehr drin gehabt, als man es normalerweise auch von ihm kennt, dass das schon so ein bisschen an ihm nagt, dass er, wie du es gesagt hast, jetzt plötzlich ein bisschen Verschwörung rund um ihn wittert.
Ich glaube, es nagt nicht an ihm, sondern er wundert sich. Er erlebt sich ja selbst jeden Tag im Training und er erlebt sich ja selbst. Also er ist ja er selbst, deswegen kennt er sich selbst auch am besten. Weiß jetzt gar nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll.
Aber sehr schön
Unsinn,
angefangen,
den ich gerade rede. Nee, also er weiß ja, was er kann und er hat natürlich einen besonderen Blick auf sich selbst und ich glaube, dass er das nicht als Majestätsbeleidigung empfindet, aber er denkt sich schon, Freunde, was habt ihr denn jetzt plötzlich? Also was passiert denn hier jetzt? Warum wird jetzt um mich herum diskutiert? Weil sowas hat er ja eigentlich noch nie erlebt. Also wann wurde Manuel Neuer denn bitte mal hinterfragt?
Ja,
nie.
Genau.
Eigentlich nie. Also als er zu den Bayern kam, da wurde er mit Korn Neuer empfangen und da wurde er als Person hinterfragt. Aber das war ihm damals egal, weil die Bayern-Bosse zu ihm gehalten haben. Und jetzt wird er erstmals in seiner Karriere wirklich sportlich hinterfragt. Und deswegen stellt er natürlich die Haare auf. Da fährt er ein bisschen die Stacheln aus. Und das äußert sich dann darin, dass er sich selbst so auf einen Sockel hebt und sich denkt, Freunde, Was soll das hier eigentlich? Das kenne ich eigentlich nicht.
Ja.
Aber niemand ist sakrosant. Gerade im Spitzenfußball darf jeder hinterfragt werden, aber er empfindet es natürlich anders. Also wir sind Journalisten, wir nehmen uns das Recht heraus, alles und jeden zu kritisieren, das ist ja auch unser Job, aber er selbst denkt sich, was ist denn jetzt los? Das kenne ich ja gar nicht.
Mhm. Wie gesagt, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, würde uns natürlich auch sehr die Meinung von euch da draußen interessieren, also schreibt uns da gerne entweder unter dieser Folge drunter oder auch natürlich auf unseren sozialen Netzwerken, also es würde mich sehr interessieren, wie ihr da draußen das seht, ob Manuel Neuer sozusagen ja wie ihr ihn aktuell wahrnehmt, ob er vielleicht auch zu Unrecht kritisiert wurde, ob er zu Recht kritisiert wurde, wie seine Leistung gegen Ungarn war, ich glaube viele Punkte aktuell rund um ihn, die sehr spannend sind, die uns auf jeden Fall beschäftigen hier in diesem Podcast, auch wahrscheinlich das Turnier über weiterhin beschäftigen werden. Lass uns trotzdem einen Strich drunter machen, denn wir haben noch ein paar Sachen zu besprechen heute. Ansonsten reden wir uns hier um Kopf und Kragen. Du hast es eben angesprochen, eine Person, die auch sehr kritisiert wurde, die vor dem Turnier, wo wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, ja, wo wir beide zwar gesagt haben, er sollte auf jeden Fall starten als Kapitän und auch mit seiner Aura. Und trotzdem war es ja, waren alle Blicke so ein bisschen vor diesen ersten 2, 3 Spielen auf Ilkay Gündoğan. Und man könnte sagen, dieser Mann hat mehr als nur geliefert. Oder wie siehst du das?
Sport 1 Note 1 hat er bekommen.
Ja, dann.
Das ist ja größer als jeder Man of the Match Award.
Das ist eine Huldigung.
Aber um zum ernsthaften Teil zurückzukommen. Er hat ja die Leistungsfähigkeit. Also wenn Jack Grealish schreibt, er gehört zu einem der besten Spieler, mit denen ich je zusammengespielt habe. Und wer bei Manchester City spielt, der hat schon einige gute Spieler an seiner Seite gehabt. Kann man gar nicht anders sagen. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie er sich da freigeschwommen hat. Ich habe ja letzte Woche so eine Lanze für ihn gebrochen, habe erwähnt, dass er in der Top 11 von La Liga stand und so weiter. Und haben wir alles schon rauf und runter gekaut. Aber er hat als erster Kapitän mit Migrationshintergrund, der Deutschland in ein Turnier führt, natürlich nochmal so eine Seitengeschichte, so einen Druck von außerhalb des Platzes. Das hat er wahnsinnig gut und bravourös gemeistert und jetzt bringt er auf den Platz auch die Leistungen. Ich habe auch den Eindruck, dass er wahnsinnig wichtig ist für so Leute wie Wirtz und Musiala, dass er die auch mal beruhigt. Das kann nicht alles Toni Kroos immer alleine machen. Und diese offensive Position, wo er dann auch mal in Abschlusspositionen kommt, die steht ihm derzeit gut zu Gesicht. Also man kann über Ilkay Gündoğan aktuell auch in Sachen Körpersprache und so weiter gar nichts bemängeln. Gar nichts. Das war gegen Ungarn eine Top-Leistung.
Ich fand
eine kapitänswürdige Leistung.
Ich fand das, was er nach dem Schottland-Spiel gesagt hat, wo er ja auch schon an den ersten Toren immer mitbeteiligt war, ihm allerdings im selber am Abschluss auch so ein bisschen das Glück gefehlt hat, war immer wieder ein schottischer Fuß dazwischen. Wie gesagt, gestern das 2-0 macht er überragend, also ein super Laufweg, wie er sich in den Rücken fallen lässt, der Abwehr. Mittelstädt bedient ihn natürlich auch Weltklasse. Und dann mit einem schwachen Fuß, den aus vollem Lauf so ins Eck zu hauen, also muss ich auch sagen, wir beide haben auf dem Niveau sowieso noch nie gespielt, aber ich glaube, selbst auf dem Niveau ist es unglaublich schwierig, das so machen zu können. Ich fand, wie gesagt, nach dem Schottland-Spiel den entscheidenden Satz, den er gesagt hat, wo er sagte, ich möchte der Bessermacher für meine Mitspieler sein. Ne? Wo du es eben angesprochen hast mit Wirtz und Musiala um ihn herum, die natürlich omnipräsent sind, weil sie mit dem Ball so viel können. Musiala gestern wieder den Türöffner mit dem 1-0 macht. Darüber hinaus ein super Spiel. Aber er macht die Jungs besser, indem er Räume für sie schafft, indem er organisiert, indem er auch gegen den Ball organisiert, wann laufen wir wie an, damit halt nicht die ganze Last auf den beiden immer noch sehr jungen Schultern von Wirtz und Musiala ist. Die haben schon genug Last und versuchen die auch so gut wie möglich auszufüllen, aber damit halt danebenbei noch ein Stabilisator ist. Und das sah in den Testspielen davor so ein bisschen aus, dass er einfach zu wenig eingebunden war ins Spiel, deswegen konnte er dieser Bessermacher gar nicht sein. Und jetzt hat er aber diesem selbst auferlegten Namen sozusagen von ihm, meiner Meinung nach, wie du es auch selber gesagt hast, eben alle Ehre gemacht.
Ja, er ist so ein bisschen der Zirkusdirektor, der die Artisten ein bisschen führt.
Ja, und auch mal wieder einfängt, wenn plötzlich ein Artist vielleicht ein bisschen zu viel Sendezeit bekommen möchte, ne, auf der Bühne.
Ja, und also bei Jamal Musiala ist es mir gestern aufgefallen, der hat sich teilweise gerade in der Anfangsphase schon sehr gerne in ungarische Beine hineingedribbelt. Also da hat er viel mit dem Kopf durch die Wand versucht und ist dann gerne mal gescheitert, weil es plötzlich 2, 3 Ungarn waren. Und da, glaube ich, brauchst du einen Ilkay Gündogan, der sagt, Jamal, beim nächsten Mal einmal kurz drauftreten, nach hinten schauen, wir haben noch genügend Zeit. Du musst hier nicht mit drei Bällen gleichzeitig jonglieren, sondern jetzt machen wir erstmal die einfachen Dinge und dann geht's wieder in die Zaubereiabteilung.
Hast du schön gesagt. Bevor wir gleich zu Musiala auch ihn ganz kurz hören wollen, du hast ihn ja gestern nach dem Spiel auch kurz gesprochen. Letzter Satz noch zu Gündogan, weil du das vorhin auch angesprochen hattest, dass Willi Orban, auch Szoboszlai sich nach dem Spiel sich sehr noch über diese Szene vor dem 1-0 aufgeregt haben, wo ja Gündogan im direkten Duell mit Orban ist und dann das Tor einleitet von Musiala. Kurz dein Fazit dazu nochmal. Ich sag zuerst meins. Für mich ist es, auch wenn ich die deutsche Brille abnehme, kein Foulspiel. Wie siehst du es?
Im Stadion war es für mich kein Foul. In den Slow-Mos ist es für mich immer mehr zum Foul geworden. Schwierig, aber
erklär's gerne kurz. Also wie gesagt, ich
ja, weil er die Hüfte natürlich schon sehr rausstellt und weil er Willi Orban natürlich aus dem Tritt bringt. Aber meine Güte, wenn es nicht so ein wichtiges Spiel gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich gar nicht so lange drüber diskutiert.
Ja.
Aber also ich kann nachvollziehen, dass sich die Ungarn beschwert haben.
Okay,
ist ja finde ich schon. Also ich bin ja doch eher jemand, der für die rustikale Spielweise empfänglich ist und der sich freut, wenn es mal ein bisschen kracht. Aber klar, dass die Ungarn sich beschweren, habe ich da schon verstanden. Das ist so eine 50-50-Entscheidung.
Dann haben wir das.
Das ist ja, also wenn ich 50-50 sage, nicht nur, ob man es pfeifen kann oder nicht, sondern auch, wenn du 10 Schiedsrichter nimmst, pfeifen es 5 und 5 pfeifen es nicht.
Ich wollte gerade sagen, also man kann nämlich auch meiner Meinung nach schon die Seite des Schiedsrichters von mir aus verstehen, der schon sagt, hey, Orban kommt zwar ein bisschen aus dem Tritt, aber es ist für mich, sind die beiden, also im Boxen würde man sagen, das ist nicht die gleiche Gewichtsklasse, ja, die beiden mithaben. Das soll nicht entscheidend sein, ob es ein Foul ist oder nicht. Und trotzdem finde ich, ja, er trifft ihn ein bisschen mit der Hüfte, er trifft ihn aber überhaupt nicht unten am Fuß und er schubst ihn auch nicht irgendwie mit der Hand noch weg oder so. Er hat die Hände, den Arm am Körper dran. Es gibt einen Kontakt rund um die Hüftregion. Der kann auch entscheidend sein, dass es dafür irgendwann mal faul gepfiffen wird. Und trotzdem sage ich, Orban kommt ein bisschen aus dem Tritt, aber er fällt ja auch nicht sofort. Und das ist für mich ein weiterer entscheidender Knackpunkt, wo ich sage, hey, also wie gesagt, ich verstehe, dass man sich da aufregt. Ich glaube, wenn ich Willi Orban wäre, hätte ich danach auch ein bisschen eine Wutrede gehalten. Und trotzdem verstehe ich genauso den Schiedsrichter, der sagt, das ist für mich ein handelsüblicher Zweikampf um den Ball in der Situation.
Ja, Willi Orban hat gestern bei unserem Mikrofon da gesprochen, ja, es ist ein Check.
Mhm.
Und Checks kennen wir eigentlich mehr aus dem Eishockey. Also wie gesagt, es ist eine 50-50-Entscheidung, dass die Ungarn sich aufgeregt haben, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber letzten Endes gehört es dazu.
Ja.
So ein bisschen Körperkontakt darf schon sein.
Vollkommen richtig. Lass uns nochmal kurz auf Jamal Musiala zu sprechen kommen. Du hast ihn gestern nämlich zu seiner Performance gefragt, auch wenn du jetzt eben gesagt hattest, okay, er hat sich besonders in der Anfangsphase so ein bisschen verliebt in seine eigenen Dribblings, hat er ja gestern wieder das Tor gemacht gegen Schottland, Man of the Match gewesen und auch darüber hinaus auch gestern danach wieder eine gute Performance an den Tag gelegt. Und du hast ihn gefragt, ob er nicht vielleicht aktuell so ein bisschen in der Form seines Lebens ist. Das hat er dazu geantwortet.
Wie hat es sich heute angefühlt, schon wieder getroffen? Bist du quasi in der Form deines Lebens?
Ja, wir haben so viel Qualität auf dem Spielfeld. Ich krieg meine Chancen. Und wenn ich ein paar Mal vorne vom Tor bin, habe ich auch den Selbstbewusstsein jetzt, dass der Ball auch reingeht. Ich bin einfach happy, dass wir jetzt gut spielen und jetzt einfach der Fokus ist, den Flow weiterzunehmen in die Spiele, wo jetzt noch kommen.
Ja, die Frage, bist du in der Form deines Lebens, ist natürlich bei so einem jungen Menschen schon eine besondere, weil der hat ja noch viele, viele Jahre hoffentlich vor sich, die er auf höchstem Niveau Fußball spielen kann. Aber man spürt schon, er hat jetzt zurzeit auch diesen Punch, er hat das Selbstbewusstsein, dass er einfach mal verrückte Dinge probiert und dass, wenn er den Ball 10 Meter, 11 Meter vor dem Tor bekommt, dass er ihn dann halt auch reinmacht. Er stirbt nicht in Schönheit. Das war ja so das Motto von Julian Nagelsmann vor dem Spiel auch schon gegen Schottland, dass er Flo Wirtz und Jamal Musiala mitgegeben hat, und das setzt Jamal Musiala derzeit wunderbar um.
Mir ist der eine Satz von ihm besonders im Kopf hängen geblieben, über den ich nochmal mit dir sprechen wollen würde, wo er sagt, ich habe jetzt das Selbstbewusstsein, wenn ich den Ball vor dem Tor kriege, dann geht er auch rein. Ja, also dann glaube ich daran, dass er reingehen kann. Es wurde jetzt so viel auch der Vergleich so ein bisschen die letzten Tage geschürt, natürlich mit seiner Performance bei der WM 2022, wo er auch unglaubliche Dribblings rausgeholt hat, ja, also in Einzelleistung eigentlich zu Abschlüssen kam am Ende. Das Team versucht hat zu tragen, der Ball wollte aber einfach nicht ins Tor. Hat er jetzt einfach nochmal durch die anderthalb Jahre, die er länger dabei ist, wo er jetzt auch mittlerweile unangefochtener Stammspieler bei den Bayern ist. Damals hat er ja zwar auch schon viele Einsätze gehabt, aber sich auch noch sehr mit Thomas Müller zum Beispiel um die Stammposition konkurriert. Hat er einfach nochmal ein neues Selbstbewusstsein gewonnen?
Ja, er ist erwachsener geworden. Also er kann auch diesen ganzen Trubel um sich gut einschätzen. Ich habe ihn ja vor dem Turnier gefragt, wie es sich anfühlt, Deutschlands EM-Hoffnung Nummer 1 zu sein. Und da hat er gesagt, ich mache mir jetzt nicht auch noch Druck. Der Druck kommt schon von außen. Also er kann, wenn ich vorher von Bällen in der Luft gesprochen habe, er kann die Bälle, die so ein Profifußballerleben mit sich bringen, wunderbar jonglieren derzeit. Und wenn er dann auch noch trifft, ist es umso besser für die Mannschaft und auch für ihn selbst. Also er hat schon einen gereiften Eindruck gemacht. Und man darf nicht vergessen, so 1,5 Jahre beim FC Bayern, die stählen dich natürlich. Und es waren ja keine einfachen Jahre aus sportlicher Sicht. Ja. Von dem her, er ist wahnsinnig schnell in dem, was er lernt. Also das geht schon in Richtung Jude Bellingham. Er ist nicht ganz manchmal so hinterfotzig, wie Jude Bellingham sein kann. Aber er ist ein erwachsener Mann, kann man gar nicht anders sagen.
Mir ist es aufgefallen, endgültig, wir beide beziehen uns jetzt heute schon zum zweiten Mal auf unsere Madrid-Reise, aber mir ist es aufgefallen nach dem Spiel bei Real, da er einer der wenigen war, die sich auch gestellt haben bei uns am Mikrofon oder allgemein bei den deutschen Medien, die dort vor Ort waren, wo ich schon sage, okay, hey, da hätte es auch bestimmt andere Kaliber gegeben, die sich zu diesem Aus hätten äußern können. Manuel Neuer unter anderem war ja da. Aber nein, Jamal Musiala hat sich nicht weggeduckt und hat auch im jungen Alter dann zu dieser großen Niederlage in dem Moment, die er dort unter anderem ja miterlebt hat, sich auch geäußert. Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, da passiert gerade ein bisschen was. Er ist nicht mehr dieser Nachwuchsspieler, ja, der auch sich selber so sieht, so hey, ich dribbel hier ein bisschen, habe meine Aktion und zur Not sind ja auch noch andere da, ich schwimme hier eher in der zweiten Reihe mit. Sondern er trägt bei der deutschen Nationalmannschaft viel Verantwortung, ist fester Stammspieler, hat die 10 auf dem Rücken, er ist bei Bayern Stammspieler und dem Ganzen will er auch gerecht werden.
Ja, und weil du Madrid ansprichst, das war ja eigentlich bis dato die größte Enttäuschung seiner Karriere.
Mit der WM wahrscheinlich zusammen, würde ich sagen.
Ja, mit der WM, klar, aber da war er nicht so in der Verantwortung. Jetzt war er ein absoluter Hoffnungsträger eben für den FC Bayern, hat auch abgeliefert und dann scheiterst du so knapp an den Stufen des Throns, sage ich jetzt mal. Und trotzdem hat er da die Kraft gefunden, sich zu äußern und auch inhaltlich gut zu äußern. Also er hat nicht irgendwie gesagt, ja, wir hatten Pech auf Wiederschauen, Heimreise, sondern hat es schon gut analysiert und auch als er in Madrid davon gesprochen hat, er braucht jetzt mal eine Pause, weil er spielt ständig mit Schmerzmitteln und wird fit gespritzt. Er hat einen Blick auf die Branche, die in dem Alter, glaube ich, selten ist. Also er achtet schon drauf, dass er diesen Sport und diesen Beruf noch lange, lange ausführen kann.
Ja. Finde ich bemerkenswert. Vollkommen richtig auch den Satz, den du sagst. Jetzt kommt wieder einer von meinen Überleitungen, denn für das Alter eines Bundestrainers hat Julian Nagelsmann meiner Meinung nach auch einen ganz besonderen Blick auf die Branche und auch einen ganz besonderen Blick auf den Kader. Denn gestern ist es mir wieder aufgefallen, diese auch sensible Seite von ihm, das zu erkennen, hey, wir sind jetzt hier in Stuttgart, wir führen 2-0, ich habe jetzt hier heute die Chance, mit Führich, mit Undav zwei VfB-Spieler zu bringen und dadurch auch so ein bisschen halt gute Laune in den Kader zu spülen, so ähnlich wie er es mit Thomas Müller beim Spiel in München gegen Schottland gemacht hat. Ja, was super wichtig ist natürlich sportlich, den Jungs, die bringe ich ins Turnier rein, die haben erste Minuten gesammelt, die kann ich später wieder reinwerfen, die kommen dann nicht aus der kalten Hose und B, ist es dann halt auch ein ganz anderes Klima in der Truppe. Wenn die halt auch die Einsätze gesammelt haben, ein bisschen diese Wohlfühloase vom heimischen Publikum, das finde ich schon bemerkenswert clever für das Alter, was Julian Nagelsmann ist, seit Jahren Top-Trainer und trotzdem noch hat. Er ist ja immer noch ein sehr junger Bundestrainer.
Ja, da hat er aber selbst gesagt vor dem Ungarn-Spiel, dass er manchmal so in seinem Coaching drin ist, dass er da schon die Unterstützung seines Teams braucht, die ihn mal aufwecken und sagen, hey Julian, jetzt könntest du eigentlich mal den Führich bringen oder wie schaut's denn mit Thomas Müller aus? Mhm. Weil er, also das ist Teamarbeit. Also er hat natürlich auch tolle Assistenten, gerade mit Sandro Wagner, der wahnsinnig beliebt ist in der Mannschaft, aber auch außerhalb. Also wir waren gestern bei der Abfahrt der Mannschaft zum Stadion waren wir vom Teamhotel, da hatten sich so, ja, so 300, 400, 500 Fans eingefunden und haben da sehnsüchtig auf die Spieler gewartet. Und wer hat Sprechchöre bekommen? Vor allem Thomas Müller natürlich, aber auch Sandro Wagner. Die haben alle gerufen, Sandro, Sandro, Sandro. Also er ist schon ein Publikumsliebling. Und ich glaube, er tut Julian Nagelsmann gut, wenn der vielleicht manchmal so ein bisschen verkopft ist, zu sehr im Spiel drin ist, zu viel rumfuchtelt und die Uhr vergisst quasi, dass dann Leute wie Benji Glück oder wie Sandro Wagner auf ihn zugehen und sagen, hey Julian, denk dran, wir sind in Stuttgart. Lass doch mal den Undaf ran. Und Dennis Undaf ist ja auch gefeiert worden vom Publikum.
Ja, ja. Sandro Wagner, oder wie ich ihn nenne, auch den Schnauzer der Nation, stimmst du natürlich vollkommen, hast du vollkommen recht, dass das um ihn herum ein super Team ist, was ja Nagelsmann auch häufig betont.
Hat Sandro Wagner jetzt Heiner Brandt als den Schnauzer der Nation abgelöst?
Wäre auch eine berechtigte Frage tatsächlich, also ich gebe dir recht, über viele Jahre war Heiner Brandt auch in meinem Kopf tatsächlich der Schnauzer der Nation. Ich würde aber mittlerweile sagen, also zumindest wenn es für das deutsche Team weit geht im Turnier, dann glaube ich, dann könnte, wenn man über den Schnauzer der Nation spricht, mittlerweile mehr Menschen an Sandro Wagner denken als an Heiner Brandt, auch wenn ich dir recht gebe, der Schnauzer von Heiner Brandt wird für immer ikonisch bleiben.
Ja, und der wird halt jetzt immer grauer. Jetzt ist Zeit für frische Haare im deutschen Sport.
Sehr gut. Jetzt muss ich die ganze Zeit an uns beide mit Schnauzer denken. Ich weiß gar nicht, warum. Lassen wir das Thema lieber ganz schnell.
Ja, ich würde mir tatsächlich mal gern einen Schnauzer wachsen lassen. Nur hat mein Schwiegervater einen Schnauzer und deswegen ist meine Frau dagegen, dass ich auch einen habe.
Ah, verständlich, verstehe ich.
Deswegen, ich soll ja nicht ausschauen wie ihr Papa.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde mir auch gerne meinen wachsen lassen. Bei mir liegt es eher daran, dass, glaube ich, der Bartwuchs tatsächlich, er ist vorhanden, aber ich glaube, er wäre zu schmächtig.
Ja, du rasierst dich doch morgens mit dem Waschlappen.
Also, heißes Wasser und der Dusche reicht schon.
Genau, also bei dir wächst doch gar nichts im Gesicht, oder?
Also es wächst was, allerdings spärlich. Ja. Also das, es müsste lange dauern, bis da ein Schnauzer entsteht. Deswegen, das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen.
Ich glaube, du musst da, bei Vollmond muss Kuhmist drauf oder irgendwie sowas.
Ich google das vielleicht mal, was da möglich ist.
Vielleicht haben auch die Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps.
Sehr gerne.
Schreibt uns in die Kommentare, was macht man für guten Bartwuchs.
sehr gerne. Freue mich drüber. Vielleicht hört ihr irgendwann ja anhand meiner Stimme, okay, der spricht gerade durch einen sehr nuscheligen Oberlippenbart sozusagen durch, dann wisst ihr, das hat Früchte getragen, was ihr hier an uns herangetragen habt. Lass uns nochmal ganz kurz sportlich werden, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, da die Kurve zu kriegen, aber lass uns noch kurz auf Julian Nagelsmann blicken. Wollen uns nämlich ganz kurz einen O-Ton von Maximilian Mittelstädt anhören, was er gestern über den Bundestrainer gesagt hat und wie er ihn tatsächlich meiner Meinung nach sehr, sehr besonders gelobt hat. Lass uns das nochmal ganz kurz anhören.
Ja, ich glaube, es ist trotz seines Status ist ein extrem bodenständiger Typ, der auch einen sehr, sehr guten Bezug zur Mannschaft hat, glaube ich, ein gutes Gespür für die Mannschaft hat, selber noch ein junger Trainer ist, also glaube ich, sich auch gut in die Spieler hineinversetzen kann. Er hat extreme Energie von draußen, die er uns mit auf den Platz bringt und ich glaube, diese Energie, die er von außen ausstrahlt, es schaffen wir aktuell, diese Energie mit auf den Platz zu bringen. Und er ist ein sehr moderner Trainer, der eine gute Spielidee hat. Und ich glaube, dass er ja die Mannschaft sehr gut im Griff hat und wir seinen Plan auch sehr gut umsetzen aktuell.
Das sind schon, Kumbi, sehr lobende Worte, meiner Meinung nach. Klar, gut, was soll er auch anderes sagen? Ist ja auch der Bundestrainer, der ihm sozusagen jetzt zur EM zum Startelf-Spieler gemacht hat, der ihm da vertraut.
Ja, an seiner Stelle hätte ich jetzt auch nichts anderes gesagt. Also,
aber es geht natürlich um den Inhalt. Und wenn er von dem Menschen aus oder ein bisschen von dieser Führungskraft Nagelsmanns spricht und ihn sagt, er ist ein sehr, für den Status, den er hat, also er ist der Bundestrainer, ist er ein sehr bodenständiger Typ noch, der sehr nah an der Mannschaft dran ist, ein sehr moderner Trainer ist. Das sind ja schon besondere Worte, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Und das bestätigt sich mit allem, was man so rund um die Mannschaft erlebt. Und ich habe es letztens bei einer Schalte bei uns im Fernsehen gesagt, Julian Nagelsmann ist in diese Rolle Bundestrainer komplett hineingewachsen. Und ich glaube, er findet es auch richtig geil, Bundestrainer zu sein. Also, das darf er auch. Und das war ja auch ein Grund dafür, dass er sich gegen den FC Bayern und für die Tätigkeit als Bundestrainer entschieden hat, weil eine Chance once in a lifetime, Heim-EM, Deutschland, große Fußballnation und du bist der Cheftrainer in so jungen Jahren, da musst du zugreifen und er geht in der Rolle total auf. Was ich ein bisschen schwierig finde, wenn er immer sagt, ja, die Medien müssen auch unterstützen, dass die Mannschaft Erfolg hat, das finde ich jetzt nicht, das ist nicht unser Job, aber er hat es natürlich schon derzeit auch medial leicht, Julian Nagelsmann. Also der schwebt auf den Wolken des Erfolgs, und macht auch vieles, vieles richtig. Also
ich wollte gerade sagen, seine Personalentscheidungen gehen bislang total auf. Ne? Also an dieser Startelf festzuhalten geht auf.
Er hält an Neuer fest, er hält an Gündogan fest, er lässt Havertz ran und nicht Füllkrug, den bringt er dann immer später. Also er hat schon ein gutes Personalhändchen und ich glaube, diese Nummer, dass er sich das vom Basketball-Bundestrainer abgeschaut hat, diese Rollengespräche, das hat echt was gebracht. Das hat echt was gebracht. Du hast niemanden, der da ausschert. Wir haben über Niklas Füllkrug gesprochen, der natürlich gern spielen würde. Da haben wir ja auch noch eine Stimme vorliegen.
Da haben wir eine Stimme vorliegen, definitiv. Hast du gestern nämlich mit ihm darüber gesprochen. Lass uns da direkt ganz kurz reinhören, wie du ihn fragst, so nach dem Motto, ja Mensch, gegen die Schweiz wäre es dann nicht vielleicht auch mal möglich, dass du von Anfang an spielst. Das hat Fülle gestern geantwortet.
Ihr seid im Achtelfinale, jetzt könntest du ja zum Bundestrainer sagen, lass mich doch mal gegen die Schweiz von Beginn an ran.
Ja, wenn ich irgendwas sagen könnte, würde ich immer sagen, dass ich von Beginn an spielen möchte, aber darum geht es ja nicht. Julian wird das auch wieder richtig einschätzen und wird da wieder sich Gedanken machen, die richtige Elf auf den Platz bringen, die zum Gegner passt. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und das wird in dem Spiel auch so sein.
Ja, und da hat man im Interview gespürt, mal wieder, es juckt ihn halt natürlich brutal. Mhm. Der will spielen und ich glaube auch, er ist so, klar, er ist jemand, der schnell reinkommt, aber so als Stürmer, wenn du dich als Stürmer Nummer 1 siehst, dann brauchst du auch so ein bisschen einen Vorlauf. Dann reichen dir vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten nicht, sondern du willst natürlich auch mal dich rantasten können. Er hatte zwar seine 2-3 Chancen, das hat er auch selber gesagt, aber eigentlich brauchst du doch als Stürmer mal so 3-4 Chancen, dass du so richtig reinkommst und dann mal einen Ball reinknippst. Aber der O-Ton, der zeigt einfach, dass auch die zweite Reihe oder die eineinhalbte Reihe, was ja Niklas Füllkrug darstellt, der ist ja meistens einer der ersten, die eingewechselt werden, dass die auch ruhig sind und alles für den Erfolg geben, auch weil der Bundestrainer eben diese Rollengespräche geführt hat. Und da muss man Julian Nagelsmann ein großes Kompliment machen, wie er es geschafft hat, aus diesen vielen, vielen guten Spielern eine Mannschaft zu formen. Ein englischer Kollege hat mich interviewt und der hat so ein bisschen gefragt, ja, wo sind denn die Stars in Deutschland? Mhm. Dann habe ich ihm auch gesagt, naja, in Deutschland glauben wir eigentlich nicht so an Superstars. Also wir haben keinen Messi, wir haben keinen Ronaldo, wir haben keinen David Beckham früher, sondern bei uns geht es immer ums Kollektiv, es geht immer um die Mannschaft und da gibt es keinen, der herausragt, vielleicht wird Jamal Musiala mal einer. Aber diesen Teamgeist, den hat Julian Nagelsmann zum großen Teil geschaffen.
Ja, stimme ich dir mit überein. Wie gesagt, sein Vertrag jetzt auch durch den Erfolg sozusagen schon mal durch die Gruppenphase gekommen zu sein, ja auch automatisch dann endgültig bis 2026 verlängert. Du hast es eben so schön gesagt.
Genau, der Vertrag ist nicht mehr kündbar.
Genau, so umgehen. Genau. Er hat ja schon vorher verlängert, aber das war jetzt noch so ein bisschen so die letzte Hürde, was ich auch absolut verstehen kann, dass man da nochmal drüber spricht, wäre es jetzt ein Gruppenaus gewesen, ob das überhaupt sinnvoll gewesen wäre. Das hat er jetzt schon mal umgangen. Lass uns nämlich so langsam zum Ende vom DFB-Bereich kommen. Wir wollen nämlich noch ganz kurz über die Bayern gleich sprechen. Deswegen kurzer Blick noch voraus. Am Sonntag das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz. Du hast es Fülle schon gefragt, deswegen frage ich dich die Frage einfach nochmal umgekehrt. Würdest du denn jetzt, also es geht noch um den Gruppensieg. Deutschland hat 6 Punkte, die Schweiz hat 4 Punkte, hat gestern Abend ja unentschieden gegen Schottland gespielt. Das heißt, mit einem Sieg oder aber im Unentschieden des deutschen Teams endest du die Gruppe als Erster. Wenn du verlierst, wirst du nur Zweiter. Wie würdest du das Ganze jetzt handhaben? Und was glaubst du, wie es der Bundestrainer macht? Bleibt er bei seiner Startelf oder versucht er schon, diese Füllkrug, Sanés, Pascal Groß, die sehr nah an der Mannschaft, an der ersten Elf dran sind, ein bisschen Spielzeit zu geben?
Also ich glaube, dass Leroy Sané Zeit bräuchte, dass er sich mal von Anfang an zeigen kann, weil die beiden Auftritte gegen Schottland und gegen Ungarn waren nicht das Gelbe vom Ei. Da spürt man einfach, dass er immer noch mit den Folgen der Bayern-Saison zu kämpfen hat, dass er einfach nicht auf dem Niveau ist und er ist auch irgendwie kein Einwechselspieler für mich. Ja. Also wenn er Leroy Sané wirklich fürs Turnier aufbauen will, dann müsste er ihn eigentlich von Anfang an bringen. Allerdings geben Flo Wirtz und Jamal Musiala da überhaupt keinen Anlass dazu und Ilkay Gündogan schon gar nicht. Aus menschlicher Sicht würde ich Niklas Füllkrug gerne mal von Anfang an sehen. Ich würde es ihm total gönnen, dass er da in die Sturmspitze darf. Die Gründe habe ich alle schon genannt, könnt ihr alle in den letzten Folgen des Podcasts nachhören. Pascal Groß sehe ich jetzt gar nicht so, weil Andrich wirklich gut gespielt hat. Ich glaube, er sollte bei der Stammelf bleiben, damit du wirklich Erster wirst, keine Experimente, dass du eingeübte Abläufe hast, weil ich finde schon, du musst Erster werden, sonst droht dir halt schon Italien oder Spanien. Und ja, die Spanier haben ja auch im ersten Gruppenspiel richtig gut gespielt. Die Italiener haben sich überhaupt nicht von ihrem Rückstand da durcheinander bringen lassen. Also wäre schon gut, wenn man die beiden Mannschaften erstmal umkurven könnte.
Ja, zur Not halt erst dann im Viertelfinale ja wahrscheinlich dann, falls man Erster werden sollte, auf Spanien oder Italien trifft. Wenn die jeweils, welche Mannschaft auch immer in Gruppe B sozusagen Erster wird. Ich sehe es ähnlich wie du, Gruppensieg sollte über allem stehen. Das ist schon eine spannende Geschichte jetzt rund um Sonntag. Achtelfinale ist ja erstmal geschafft. So ein ganz winziger Druck fällt erstmal ab, dass du das schon mal erreicht hast nach den letzten Jahren. Und trotzdem, wie gesagt, es geht darum, jetzt um den weiteren Turnierverlauf, das so gut wie möglich zu präparieren. Ich finde es spannend, wie gesagt, Füllkrug, Sané, ich würde da ganz gerne lange noch mit dir drüber reden, aber lass uns da versuchen, trotzdem jetzt mal eine Kerbe reinzuhauen, weil wir wollen noch kurz über die Bayern sprechen, weil sonst geht der Podcast hier 2 Stunden lang. Wir werden es ja sowieso nächste Woche wieder besprechen. Nach dem Spiel wird es sowieso wieder hier einen Podcast geben, wo wir dann ganz in Ruhe drüber reden, wie es gegen die Schweiz gelaufen ist. Und jetzt zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, machen wir aber keine Rubrik heute draus. Dein Spieler des Spiels gestern war?
Ja, jetzt muss ich ja eigentlich Ilkay Gündoğan sagen, oder?
Sport 1 Note 1 ist
ja, spricht dafür. Also da würde ich ja meine eigene Einzelkritik jetzt ein bisschen torpedieren, wenn ich jetzt plötzlich da umschwenken würde. Also ich sag Ilkay Gündoğan.
Perfekt, gehe ich mit.
Wegen all dieser Geschichten außenrum auch.
Gehe ich absolut mit. Möchte ich überhaupt, er ist auch Man of the Match gestern geworden, aber das soll ja gar nicht der entscheidende Faktor sein, aber gehe ich absolut mit.
Ja, diese Man of the Match-Wahlen sind sowieso manchmal vogelwild. Also da, ich weiß nicht, ob das dann.
Dann vertrauen wir lieber dir und dann vertrauen wir dir und deinem Auge viel lieber, was du auf dem Spielfeld gesehen hast.
Sehr richtig.
Dann lass uns jetzt allerdings zu unserer zweiten Rubrik des Tages kommen und jetzt vom DFB zum FCB schwenken, denn auch da gibt es noch 1-2 Themen. Auch da hat die letzte Woche uns 1-2 Themen mitgebracht. Und darüber wollen wir natürlich jetzt nochmal reden und deine Informationen dazu natürlich auch erfahren. Deshalb jetzt alles weitere zu den Bayern in unserer zweiten Rubrik.
Der Transfer der Woche.
Der FC Bayern-Kombi hat den Innenverteidiger Hiroki Ito vom VfB Stuttgart verpflichtet. So, und jetzt ist das schon ein paar Tage her. Und die Meinungen über diesen Transfer gehen bis jetzt noch so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, hey, super, variabler Kaderspieler, der in der Innenverteidigung spielen kann, der aber auch linker Verteidiger spielen kann, was er in Stuttgart gemacht hat. Dazu schwächst du auch ein bisschen den Konkurrenten. Ne? Also es gibt so die Meinung, es gibt aber auch die sagen, die Ablöse, worüber wir gleich auch reden wollen, die ist schon gewaltig für jemanden, der jetzt noch keinerlei Erfahrung auf wirklich großem internationalen Niveau hat. Also hat noch nirgendwo Europa League, Champions League und so weiter gespielt. Jetzt eine sehr gute Saison mit dem VfB gehabt, ja. Aber ob der Stammspieler wird, ist auch so eine Frage. Wo pendelt sich deine Meinung ein? In der Mitte eher Richtung, es ist ein Supertransfer gewesen, das ist kein Supertransfer. Wie ordnest du das Ganze ein?
Ja, also das wichtigste Wort in deinen Sätzen war jetzt gerade Kaderspieler. Also ich sehe ihn jetzt nicht als echten Konkurrenten, der da in der Innenverteidigung den neuen Chef gibt, aber er ist jemand, der wunderbar in die zweite Reihe passt, der flexibel ist, der Außenverteidiger spielen kann, der Innenverteidiger spielen kann. Und solche Leute sucht ja der FC Bayern. Mhm. Dann brauchst du gar nicht so einen breiten Kader, wenn du vielseitige Spieler hast. Also ein vielseitiger Spieler in der Hinterhand, der spart dir ja quasi einen weiteren Kaderplatz. Ja. So muss man sehen und das ist auch die Marschroute, die der FC Bayern sich jetzt selbst gegeben hat. Finanzielle Gesundung, aber auch ein gesunder Kader, der sich nicht so leicht umwehen lässt, so wie es in der letzten Saison abgelaufen ist, wo ja das wahnsinnige Verletzungspech den Bayern wirklich viele Knüppel durch die Beine geworfen hat. Also von dem her ein kluger Transfer, aber preislich ist es natürlich, du hast es angesprochen, das ist natürlich schon eine Nummer. Ich weiß, mittlerweile kriegt man Spieler nicht mehr günstiger, aber wenn wir dann zum Beispiel auf Jonathan Tah sehen, wo Leverkusen 40 Millionen will. Also ich würde für einen Tah lieber 40 Millionen ausgeben, als für einen Ito 23 bis 30 Millionen.
Ja, jetzt ging du sprichst es gerade schon an, jetzt ging natürlich die Ablöse vor, die Gerüchte rund um die Ablöse so ein bisschen weit auseinander. Also es war zuerst von 30 Millionen die Rede, jetzt mittlerweile, du hast es eben schon gesagt, pendelt sich so über 23 Millionen plus Boni ein. Also dass du den Mittelweg des Ganzen hast. Das ist natürlich schon viel, besonders weil du gerade sagst Kaderspieler. Also für einen Stammspieler, gut, klar, du hast es auch gesagt, in dieser Welt heutzutage, wo der FC Bayern sich auf dem Transfermarkt bewegt, dort einen Stammspieler zu finden, unter 20 Millionen, da müsstest du schon irgendeinen irgendwie finden, der dessen Vertrag gerade ausläuft. Ansonsten ist das nicht mehr möglich. Und trotzdem ist das eine happige Summe. Wie gesagt, der war mit der japanischen Nationalmannschaft, hat ein paar Spiele gemacht, ja. Er hat auch in Stuttgart wirklich keine schlechte Saison gespielt. Also er war lange Zeit mal verletzt und war beim Asien-Cup. Ansonsten war er klarer Stammspieler, zuerst Linksverteidiger, dann Innenverteidiger. Hat aber zum Beispiel, jetzt haben wir uns unter der Woche ja seine Werte angeguckt. Und wenn man das vergleicht mit einem De Ligt, mit einem Upamecano, deutlich schlechtere Werte im Zweikampf. Er ist auch ein bisschen langsamer als Upamecano, als Kim zum Beispiel. Hat ein viel schlechteres Kopfballspiel. Lebt halt von seinem Passspiel, was sehr gut ist.
Ne? Die drei waren, sorry, wenn ich dich unterbrechen muss, aber die drei waren halt auch deutlich teurer.
Natürlich.
Also die sind ein paar km/h schneller und haben bessere Werte, deswegen waren sie teurer.
Ja gut,
trotzdem,
aber wie gesagt,
er
ist jetzt auch Teil des Kaders des FC Bayern. Also, und er, ich sag mal, es bewegt sich ja was in der Innenverteidigung. Und wenn du so einen Spieler holst, den holst du ja normalerweise nicht für die Linksverteidigerposition, weil auch wenn er Offensivdrang hat, ja, auch einen guten Ball spielen kann, über eine Linie mal drüber, auch ein, zwei Assists hatte dieses Jahr, ist er ja auf der linken Seite kein Spieler wie ein Davis oder wie ein Guerrero, ist ja kein klassischer Linksverteidiger. So, das heißt, du baust ihn ja schon als...
Er ist halt auch kein spektakulärer Transfer, da gebe ich dir vollkommen recht.
So, und das ist so ein bisschen
mein... Die Bayern hoffen einfach, dass sie in diesem Hochofen selber in der Straße ihn zu harten japanischen Stahl irgendwie umwandeln, dass er nochmal so einen Sprung macht auf dem Niveau, weil jede Trainingseinheit beim FC Bayern macht dich natürlich auch besser. Also nichts gegen den VfB Stuttgart, aber wenn du auf höchstem Niveau trainierst, kannst du natürlich dann auch auf höchstem Niveau spielen. Ich glaube, das ist auch die Hoffnung der Bayern, dass man ihn eben nochmal aufs neue Niveau hebt. Aber die Ablösesumme, die muss man wirklich diskutieren. Also wenn er nicht die entsprechenden Leistungen bringt und nicht die entsprechenden Spielzeiten hat, dann war es ein teures Vergnügen, das auch schnell bald wieder beendet sein könnte.
Lass uns vielleicht noch ganz kurz drüber schauen, was jetzt vielleicht auch für viele da draußen interessant ist, was das für die weitere Zukunftsplanung in der Innenverteidigung bedeutet. Da gab es ja jetzt, auch letzte Woche haben wir lange drüber gesprochen, die Gerüchte, Jonathan Tah soll kommen, Matthijs de Ligt könnte gehen. Hat sich daran durch den Ito-Transfer deiner Meinung nach oder deiner Information nach irgendwas geändert?
Nein, also die Marschroute ist klar, das ist ja auch alles ein großes Gebilde, ein Gesamtbild, das da Max Eberl und Christoph Freund malen. Also theoretisch kannst du auch De Ligt behalten und Ito haben und Upamecano behalten, Tah dazu holen und Kim haben, dann bist du halt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist dann auch wieder ein teures Vergnügen. Aber derzeit ist es tatsächlich immer noch so, dass De Ligt auf der Kippe steht. Das Thema Geld haben wir da angesprochen. Und beim Thema Tah ist es auch eine Geldsache, weil Leverkusen natürlich schon ein gewisses Selbstbewusstsein jetzt hat, sich nicht mehr alles gefallen lassen muss, mit breiter Brust in solche Verhandlungen gehen kann und sagen kann, Freunde, 40 Millionen sollten es dann schon sein. Dann trifft man sich natürlich wieder irgendwo in der Mitte oder auf zwei Dritteln des Weges. Der Transfer ist keinesfalls vom Tisch. Jonathan Tah hat auch Affinität dazu, zum FC Bayern zu kommen, aber ja, die Ablösesumme, da werden sich die Bayern noch ein bisschen strecken müssen. Also für 20 Millionen kriegen sie den nicht. Vor allem, weil Leverkusen natürlich auch sagen kann, Freunde, ihr habt den Ito geholt für eine horrende Summe und dann soll in dem Verhältnis der Tah nicht mehr wert sein. Das Gleiche hatten die Bayern ja in der Ablöseverhandlung mit Ralf Rangnick.
Ja.
Da haben die Österreicher auch gesagt, ihr habt für den Nagelsmann, für den Jungspund aus Leipzig damals 25 Millionen bezahlt und wollt jetzt uns den Rangnick für eine einstellige Millionensumme abspenstig machen. Also irgendwo muss die Relation dann schon stimmen. Und so ist es auch bei der Abwehrfrage von Ito und Tah.
Vielleicht letzter Satz zu der ganzen Ito-Geschichte noch, oder den ich sozusagen dich fragen möchte. Positiv vielleicht, das, was ich positiv herausnehme, ist die Art und Weise, wie der Transfer abgelaufen ist. Und zwar, dass es zum ersten Mal eigentlich jetzt seit fast ein, zwei, drei Jahren ist, wo eigentlich vorher oder wirklich erst im allerletzten Moment was an die Öffentlichkeit gesickert ist und ansonsten das total ruhig abgelaufen ist. Ne? Also man hat gar nichts darüber gehört und dann waren die Bayern, am Ende haben sie ihn dann geholt vom VfB Stuttgart. Das vielleicht so ein bisschen so ein kleines positives Signal von der Vereinsspitze rund um Max Eberl, hey, jetzt war es jetzt so unruhig rund um den neuen Trainer, auch rund um Transfers wie Jonathan Tah, wo es ja jetzt seit Wochen schon bekannt ist, dass die Bayern da dran sind. Wir können es auch anders?
Ja, vor allem glaube ich, dass, oder ich gehe fest davon aus, dass die Meldung dann relativ zeitnah vom VfB oder aus Stuttgarter Seite da durchgedrückt wurde. Also von den Bayern hat man in der Phase überhaupt nichts gehört, haben natürlich auch den Windschatten der Europameisterschaft ein bisschen genutzt. Also das sind so Transfers, wie es Karl-Heinz Rummenigge liebt. Der hat ja gesagt, wir haben früher immer in Ruhe gearbeitet und wenn die Operation beendet war, dann haben wir Vollzug vermeldet. Mhm. Von dem her, so wie es gelaufen ist, so sollte es für den FC Bayern eigentlich immer laufen, dann hast du auch Ruhe im Karton.
Vollzug, und damit gibst du mir direkt wieder die Überleitung sozusagen an die Hand, haben die Bayern auch in einer anderen Personalie in der vergangenen Woche gemeldet, und zwar bei Alexander Pavlovic, dessen Vertrag verlängert wurde um 2 weitere Jahre bis 2029. Und jetzt finde ich ganz spannend die Information, die du jetzt hoffentlich mir auch nochmal zum zweiten Mal erklärst und auch gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen zum ersten Mal. Warum denn nur bis 2029? Warum es zum Beispiel gar nicht länger hätte gehen können? Dein großer Auftritt.
Ja, also es gibt FIFA-Regularien, die sagen, dass ein Vertrag nicht länger als 5 Jahre dauern darf. Deswegen merkst du auch bei so frischen Transfers, wenn man sich wirklich lange Zeit aneinander binden will, dann ist immer von 5 Jahren die Rede. Und das hängt eben mit diesen FIFA-Regularien zusammen. Jetzt hast du mir schon im Vorgespräch gesagt, ja, aber was ist denn da los in Chelsea? Die haben ja den Mudryk auch für 8,5 Jahre, glaube ich, gebunden. Da ist es so, die FIFA sagt, wenn nationales Recht vorliegt, das einen längeren Vertrag als 5 Jahre ermöglicht, dann ist das für uns auch okay. Und in Großbritannien ist das Arbeitsrecht eben so, gehen auch längere Verträge, deswegen haben sie den Mudryk gleich für 8,5 Jahre da verpflichtet. Aber in Deutschland sind die Gesetze so, und dass man eben die FIFA-Regularien da beachten muss. Maximal 5 Jahre, und das macht ja auch bei Alexander Pavlovic absolut Sinn. Ja. Jetzt lässt er sich dann irgendwann mal die Mandeln rausnehmen und dann wird er nie wieder verletzt sein und wird dann das Metronom im Mittelfeld des FC Bayern sein. Also echt gut gemacht, FC Bayern, Top-Transfer, beziehungsweise Top-Verlängerung, weil er eben auch eine Identifikationsfigur ist. Also das merkst du auch, wenn du jetzt mit Fans sprichst in Stuttgart oder auch in München vor allem. Da waren schon viele sehr enttäuscht, dass es Alex Pavlovic nicht in den Kader geschafft hat. Er ist einfach jemand, der sympathisch ist, den man gern hat. Und diese Geschichte, dass er früher Balljunge war und so weiter, da geht jedem Bayern-Fan das Herz auf.
Ich meine, er hat ja auch passenderweise jetzt zur Verlängerung ein Statement rausgegeben und gesagt, der FC Bayern ist mein Herzensverein. Ne, also genau diese Worte, du hast eben gesagt.
Ja, das nimmt man ihm ja auch ab.
Ja, genau. Das ist jetzt kein Lippenbekenntnis, ne, oder irgendwie mal so ein bisschen auf die Brust klopfen, sondern das ist tatsächlich so auch das tolle Bild bei seiner Verlängerung, wo er im Hintergrund als kleiner Junge zu sehen ist, im Bayern-Outfit mit Schal und Trikot und dann vor der Leinwand sozusagen heutzutage mit dem gleichen Trikot, nur ein bisschen größer, und dem Schal steht. Das sind natürlich Geschichten, die irgendwie so ein bisschen das Herz erwärmen.
Die nur der Fußball schreibt.
Ja, die nur dafür. Du hast den Satz beendet, sehr, sehr schön. Ich wollte sagen, die ein bisschen das Herz erwärmen. Aber dein Satz passt viel besser. Max Eberl hat ganz passend dazu gesagt, Alexander Pavlovic ist ein Spieler, wie wir uns ihn wünschen und wie ihn sich die Fans des FC Bayern wünschen. Ein gebürtiger Münchner, der von klein auf beim FC Bayern seinen Weg bis zu den Profis gemacht hat. Soll das Puzzlestück rund um Musiala vielleicht auch für die Mittelfeldzukunft des FC Bayern?
Ja, auf alle Fälle. Also da gibt's auch mit Mathis Tell gibt's da jetzt eine Achse, die wachsen kann. Also ich hoffe für den FC Bayern, dass Jamal Musiala nicht zeitnah den Verein verlässt, weil damit müssen sich, glaube ich, viele Bayern-Fans anfreunden. Der wird seine Karriere nicht in München beenden.
Ja.
Der wird irgendwann mal zu einem ganz, ganz großen Club. Jetzt ist der FC Bayern ein ganz, ganz großer Club, aber Jamal Musiala wird irgendwann mal bei Real Madrid landen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das sieht sich Real Madrid jetzt nicht jahrzehntelang an, dass Jamal Musiala die ganze Fußballwelt in Trümmern legt und alle Abwehrreihen zum Verzweifeln bringt. Da wird die madrilenische Gier dann irgendwann mal siegen und dann werden sie ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann, weil er auch zum Beispiel für seinen Ausrüster extrem wertvoll ist. Also Jamal Musiala ist mittlerweile eine Marke geworden, aber grundsätzlich so kurz- und mittelfristig sehe ich da schon eine Achse aus vielen jungen Spielern wie Mathis Tell, wie Jamal Musiala und eben Alex Pavlovic. Also da sind die Bayern gut aufgestellt, was Identifikationsfiguren und Publikumslieblinge betrifft, die auch noch gut Fußball spielen können.
Jetzt gibt's
Josip Stanisic ist noch ein paar Jahre älter, aber der gehört auch für mich so in diese die Riege.
Ja, hundertprozentig. Auch aus der Region, auch aus sozusagen lange bei den Bayern schon in der Jugend gespielt, kommt er jetzt zurück von der Leihe aus Leverkusen. Wie gesagt, du sprichst es gerade an, viele junge, frische Spieler, die jetzt so ein bisschen den Kader aufspülen, also die letzten Jahre natürlich schon, irgendwie Musiala ist jetzt schon länger dabei, Pavlovic hatte jetzt seine Debütsaison, wo er viele gute Spiele hatte, ich habe es mir glaube ich irgendwie nochmal irgendwo rausgeschrieben, trotzdem zwar nur 10 Spiele über 90 Minuten, aber unter anderem ja beim Rückspiel in Madrid, klasse Spiel gemacht, über 90 Minuten von Anfang an, und damals war Leon Goretzka der Leidtragende, der nicht mit in die Startelf durfte, weil halt Pavlovic gespielt hat. Inwiefern ist er denn jetzt der Leidtragende von dieser Vertragsverlängerung? Also wenn man ihm selber zumindest auf Social Media folgt, hat er ganz cool irgendwie drauf reagiert, hatte da so gefaltete Hände sozusagen gepostet über die Vertragsverlängerung von Alexander Pavlovic und dazu noch, glaube ich, irgendwas geschrieben mit, gibt es jetzt überhaupt noch Sachen im Fanshop, nachdem dieses Bild, was ich gerade beschrieben habe, von Pavlovic da aufgetaucht ist. Also eigentlich ganz lässig drauf geantwortet. Glaubst du, er sieht es auch wirklich so lässig, dass Pavlovic verlängert hat?
Ja, also das nehme ich Leon Goretzka tatsächlich ab, weil also gerade das Verhältnis zu Alex Pavlovic ist ein hervorragendes. Die beiden verstehen sich ganz gut. Leon Goretzka nimmt ihn auch oft an die Hand, was so spielerische Dinge betrifft. Auch Thomas Müller ist jemand, der Alex Pavlovic führt und heranführt. Also das funktioniert zwischen den beiden. Klar, auf dem Platz sind sie dann irgendwann mal Konkurrenten, aber so grundsätzlich nehme ich das Leon Goretzka voll und ganz ab, dass er sich mit Alex Pavlovic auch freut.
Glaubst du denn, oder ich frage dich jetzt nochmal andersrum, was bedeutet denn diese Verlängerung für Leon Goretzka? Könnte das, wir haben ja letzte Woche über Palinha gesprochen, den die Bayern verpflichten wollen, vom FC Fulham jetzt endgültig verpflichten wollen. Soweit ist es noch nicht, aber sie sind zumindest in Verhandlungen. Konrad Leimer ist noch weiter da. Über Jo Kimmichs Rolle haben wir letzte Woche schon diskutiert. Wollen wir jetzt nicht alles nochmal aufrollen und trotzdem...
Ja, also bei Palinha haben die Bayern jetzt dann bald auch keine Geduld mehr. Was man da so hört, das muss jetzt dann bald mal eingetütet werden, weil sonst nimmt man von der Sache auch wieder Abstand, weil verarschen lassen wird sich der FC Bayern nicht, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf.
Das darfst du.
Also Palinha und Fulham, die spielen da schon ein besonderes Spiel und versuchen da das allerbeste für sich rauszuholen. Das wird der FC Bayern nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mitmachen, weil man will natürlich auch den Kader irgendwann mal fertig machen. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten in Sachen Leon Goretzka, die Verlängerung von Alex Pavlovic betrifft ihn ja gar nicht so wirklich, weil Alex Pavlovic hatte ja schon einen Vertrag.
Ja, ja.
Das ist ja jetzt nur noch mal eine noch weiter in die Zukunft ragende Verlängerung. Also so akut, kurzfristig ändert sich für Leon Goretzka da nichts, aber er ist, und das haben wir ja auch schon gesagt, er ist ein Wackelkandidat.
Gut, es ist trotzdem natürlich ein gewisses Glaubensbekenntnis, was man auch Alexander Pavlovic mitgibt, ne? Nach seiner Debütsaison, wo man sagt, hey, klar, du hättest, er hätte ja so absolute auch noch 3 Jahre Vertrag gehabt, ne? Also man hätte ja auch sagen können, du hast noch 3 Jahre Vertrag, du bist Münchner Junge, du bist die nächste Saison wieder da. Diesen neuen 5-Jahres-Vertrag zu definitiv auch deutlich besseren Bezügen, das ist ja schon, wie du es gesagt hast, ein Vertrauensbeweis.
Ja, absolut. Und genau der richtige Weg.
Dann lass uns hiermit diese Sache beenden und auf eine allerletzte Geschichte kommen, die vielleicht auch viele von den Bayern-Fans, die uns zuhören, da draußen interessieren könnte, dass du das vielleicht nochmal einortest. Denn es gab jetzt nach dem Schottland-Spiel eine Aussage von Jo Kimmich, die so ein bisschen für Brisanz gesorgt hat auf den sozialen Netzwerken. Viele Bayern-Fans sich darüber echauffiert haben. Deswegen, du hast tatsächlich ihm diese Frage gestellt. Deswegen kannst du vielleicht auch am besten nochmal beantworten, wie das Ganze so ein bisschen gemeint war oder wie das Setting in dem Moment war. Und zwar hast du ihn darauf angesprochen, oder er sprach über die tolle Stimmung in der Allianz Arena beim Eröffnungsspiel. Und da hast du gesagt, ja, und das, obwohl ja deutlich weniger Menschen da waren. Ne? Also kurze Info sozusagen, durch UEFA-Regularien ist die Allianz Arena von dem Zuschauerschnitt kleiner bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft, als es bei Heimspielen des FC Bayern ist.
Genau, also 75.000 bei den Bayern und 66.000 eben bei der Europameisterschaft,
genau.
Weil natürlich Umbauten stattgefunden haben für TV-Positionen und für ein bisschen mehr Journalistenplätze sind auch da und Sicherheitsaspekte und es gibt nur Sitzplätze, keine Stehplätze und dann schrumpft eben das Fassungsvermögen der Arena von 75.000 auf 66.000.
So sieht's aus.
Aber lass uns reinhören, was Joshua Kimmich überhaupt gesagt hat.
Du machst mir heute die Überleitung. Das ist ja unglaublich. Siehst du, das, was du sagst, das machen wir jetzt auch. Jo Kimmich hat nämlich das darauf geantwortet.
Warst du zufrieden mit der Stimmung heute in der Arena? Ja, gut, oder? Auf dem Platz ist es immer schwierig, alles so mitzubekommen, wahrzunehmen. Vor dem Spiel hat man es so ein bisschen wahrgenommen. Ich fand es extrem voll irgendwie. Also auch wenn bei uns bei Bayern das immer ausverkauft ist, hat es heute irgendwie so ein bisschen voller gewirkt.
Waren weniger Leute. Sind nur 66.
Ich fand so, als wir reingegangen sind, es hat alles so kompakt und so, ja, natürlich keine leeren Ränge. Klar, bei Bayern, da kommen manche erst in der 10. Minute runter. heute war von Anfang an, fand ich die Stimmung ganz gut, auch die Schotten. Also auch nach dem Spiel, wie die da standen und ihre Mannschaft da noch abgefeiert haben, war schon cool. Wir haben ein paar Videos gesehen aus der Stadt, wie da die Deutschen und die Schotten zusammen gefeiert haben. So soll es sein.
So, und wenn man nicht dabei war, dann kann man natürlich jetzt sich furchtbar aufregen und sagen, wieso macht sich der Joshua Kimmich da über die Bayern-Fans lustig und behauptet, viele von uns würden erst in der 10. Minute runterkommen. Da muss ich sagen, als derjenige, der Aug in Aug gegenüberstand, diesem Joshua Kimmich, da kann ich alle beruhigen, der hat natürlich vor allem die VIP-Gäste gemeint. Und das kann man nicht leugnen, dass natürlich gerade zur zweiten Halbzeit viele Leute auf den Business Seats von der Toilette und vom Buffet etwas später kommen und dass dann dieser Abschnitt im Mittelrang dann lange Zeit leer ist. Das ist nun mal so, das glaube ich gibt schon seitdem es VIP-Logen gibt und Business Seats, dass die Leute einfach ein bisschen später kommen, und darauf hat sich Joshua Kimmich bezogen. Also der hat keinesfalls irgendwie den Support in der Südkurve gemeint, und man darf nicht vergessen, beim Eröffnungsspiel gegen Schottland gab es natürlich auch wieder so ein paar Sondereffekte. Es gab davor die Ehrung für Franz Beckenbauer, die Präsentation der Trophäe, die Eröffnungsfeier und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die viele Leute schon mal runtergelotst haben und runtergelockt haben auf die Sitzplätze. Deswegen waren zum Anstoß dann auch alle da. Und deswegen wirkte das alles so kompakt und so voll. Und ich kann den Eindruck von Joshua Kimmich da nur bestätigen. Es war einfach anders als ein 08:15 Bundesligaspiel zu Hause gegen Mainz oder Hoffenheim. Und dieser kleine Scherz, der ist absolut erlaubt. Und da muss man ihm keinen Strick draus drehen. Also den Support in der Südkurve hat er da keinesfalls gemeint, sondern da ging es wirklich, wirklich um die VIP-Gäste auf den Business Seats.
Siehst du, haben wir das auch nochmal eingeordnet, und ich sag mal, wir beide können es ja auch bestätigen, ne? Große Spiele machen auch etwas mit großen Stadien. Wir waren ja zusammen auch beim Heimspiel der Bayern in der Allianz Arena gegen Real Madrid da, und auch dort war es eine ganz andere Stimmung, als es zwei Wochen später zum Beispiel gegen den VfL Wolfsburg der Fall war. Also ne, große Spiele und ein EM-Auftaktspiel, wie häufig erlebt man das in seinem Leben als Zuschauer, ist natürlich, fällt in diese Riege der ganz großen Spiele.
Ja, diese flirrende Vorfreude war, wie du es gesagt hast, in den Champions League Heimspielen ist die immer zu spüren, gerade in der K.O.-Phase, und diese Vorfreude war eben auch beim Eröffnungsspiel zu spüren.
Sehr gut. Dann haben wir das, wie gesagt, auch nochmal abgehakt und hoffentlich dafür da draußen.
Habe ich den Anwalt von Joshua Kimmich hier gespielt.
Hast du sehr gut gemacht. Kannst du ihm gleich schreiben. Jo, hab dich wieder verteidigt da draußen. Das ist doch klasse. Ist das Thema soweit hoffentlich durch für alle da draußen, die jetzt sich vielleicht noch dachten, meine Güte, was waren das für Aussagen von ihm? Damit wollen wir einen Strich drunter machen, dürfte die längste Folge, glaube ich, heute sein. Aber es gab auch einfach so unglaublich viel zu besprechen, denn wir sind jetzt im EM-Turnier. Und wie gesagt, trotzdem wollen wir zwar den Fokus auf die Bayern nicht verlieren, deswegen war es jetzt auch nochmal wichtig, diese letzten 20, 25 Minuten drüber zu sprechen. Auch da passiert viel, aber die deutsche Nationalmannschaft begeistert aktuell, und ich glaube, da ist es auch interessant für alle da draußen, besonders wenn man mit jemandem spricht wie mit dir, der nah dran ist, die Eindrücke zu erfahren. Und deswegen heute vielleicht mal eine XXL-Folge. Nächste Woche versuchen wir vielleicht wieder 5 Minuten kürzer zu sprechen. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie es bis dahin mit dem DFB-Team weiterläuft. Wir sind auf jeden Fall weiter für euch da. Sehr, sehr wahrscheinlich auch nächste Woche Donnerstag. Ich habe den Spielplan gar nicht so im Kopf, Kumbi, wann das mögliche Achtelfinale wäre.
Achtelfinale ist am 29. Ja. Juni, das heißt am Samstag.
Ja,
also können wir uns gerne am Donnerstag wieder treffen.
Dann verabreden wir uns doch einfach hier wieder am Donnerstag. Vielleicht letzte Anekdote für euch da draußen. Kumbi und ich sprechen ja auch aktuell wieder über Teams sozusagen miteinander, sind nicht im gleichen Raum. Und trotzdem, Kumbi, baue ich ja immer unser Studio hier vor uns beide auf, das mache ich die ganzen Folgen, und jetzt seit 2 Folgen bist du nicht bei mir hier im Studio live vor Ort, was natürlich Gründe hat, und trotzdem bringe ich immer einen zweiten Kopfhörer mit runter, aus Reflex noch, also ich baue für dich trotzdem deinen Platz auf und merke dann 5 Minuten vor der Aufnahme, ja, der kommt ja gar nicht, also
ja,
so groß sind die Sehnsuchtsgefühle schon.
Ja, vollkommen zu Recht. Du fehlst mir auch. Du könntest dir natürlich irgendwo im Supermarkt einen Kohlkopf kaufen, ein Gesicht draufmalen und dem den Kopfhörer aufsetzen. Das hätte jetzt rein optisch, wahrscheinlich gar keinen Unterschied.
Ich sitze hier dann vielleicht in 2-3 Wochen mit leicht angebräuntem Schnauzer und einem Kohlkopf, der Kopfhörer trägt. Das sind doch also so viele Informationen, die ich jetzt hier heute gelernt habe. Es könnte sehr spannend werden.
Dann machst du aber bitte ein Foto.
Ja, da mache ich definitiv ein Foto. Das veröffentliche ich. Keine Sorge. Das kommt alles an die Öffentlichkeit. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Kumbi, danke dir. Ganz liebe Grüße.
Ja,
und natürlich... Pass weiter so gut auf die deutsche Nationalmannschaft auf, verfolg sie. Und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen uns in diesem Turnier noch so bringen werden.
Das bin ich auch. Danke dir, Bojane, und danke fürs Zuhören.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.